Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Endlich wird wieder Theater gespielt. Heute war es in München soweit, mit gleich zwei Premieren an den Kammerspielen. Gleich werden wir darüber sprechen. Dann erfahren wir von einer Denkmalschützerin, warum ein Denkmal auf einem Sockel mehr bewirkt als in einem Hafenbecken oder in einem Depot. Und wir hören, wie die Kunstsammlungen Dresden ihre Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet haben. Nach und nach beginnen die Theater wieder zu spielen, in kleinen Formen, mit ungewöhnlichen Konstellationen. Bringen solche Theaterabende eine ganz neue Konzentration vielleicht mit sich? Oder sind sie doch nur mehr oder weniger sinnvoll, sinnlich ausgedachte Notlösungen? Am Abend gab es an den Münchner Kammerspielen gleich zwei Premieren, Oracle von Susanne Kennedy und Markus Selk und eine, das ist eine immersive Installation, und Wunder oder Wunde R von Ennis Marchi. Christoph Leibold live aus München zugeschaltet. Welche Stimmung herrschte denn überhaupt in den Kammerspielen bei dieser Wiedereröffnung? Schildern Sie doch mal ein bisschen Ihre Eindrücke.
Naja, durchaus sowas wie eine Aufbruchstimmung. Und es sind auch zwei Inszenierungen, die sehr geschickt mit den Corona-Spielregeln umgehen. Die entwickeln nämlich ein Konzept daraus, das zum jeweiligen Stoff passt. Also die gute Nachricht ist, wenn es was auszusetzen gibt an den Inszenierungen, dann liegt es nicht an den Corona-Bedingungen. Spüren kann man die Situation natürlich, vor allem bei Wunde R oder Wunder von Ennis Marchi. Da sitzt man zwar nicht klassisch in Zuschauerreihen, sondern Darsteller sind an einem Tisch versammelt, an einem runden Tisch, und außenrum ist ein Kreidekreis. Außerhalb dessen dürfen sich die Zuschauer frei bewegen, aber es sind halt nur 20. Und beim schütteren Schlussapplaus ist man dann trotz Freude, dass wieder was passiert, doch ein bisschen betrübt. Anders Oracle, Sie haben es gesagt, das ist ein Parcours. Man betritt es einzeln, alle 6 Minuten wird eine Person durchgeschleust. Das war schon vor Corona so ähnlich geplant. Ich glaube, für 4er-Gruppen. Jetzt ist es immer nur eine oder einer. Da musste man nur ein paar Stellschrauben drehen, um das anzupassen.
Also eine immersive Installation, die direkte Teilhabe, die direkte Teilnahme des Zuschauers ist Programm. Wie haben Sie das denn, Herr Leibold, erlebt, dieses Orakel?
Grundsätzlich erstmal alles stimmig von der Idee, denn einzeln reinzugehen, das passt zu dieser individuellen Erfahrung, getreu des Orakels von Delphi, erkenne dich selbst. Erst wird man mal begrüßt von so Art Priesterinnen, geschlechtslos in futuristischer Folklore, bunt gemusterte Gewänder, neongelbes Schuhwerk, die haben so Plexiglas, Spuckschutzvisiere, und die fragen einen eben, bist du bereit für das Orakel, bitten einen auch, sich auf eine Matte zu legen, wo einem aus dem Lautsprecher eine Stimme dazu anhält, Innenschau zu halten, sie in sich reinzuspüren, hat fast was von autogenem Training. Und derart gewappnet soll man dann dem eigentlichen Orakel gegenübertreten.
Und wie sieht es dann insgesamt aus? Also die Bühne oder diese Installation von Markus Selk, der hat das gebaut. Ist das ein intensives, enges Erlebnis?
Ja, vielleicht ein bisschen zu intensiv, weil es so eine Farbexplosion ist. Also das Orakel selbst ist dann ein Auge auf einem iPad, das mit Lautsprecherstimme mit einem kommuniziert. Das Problem ist für mich, dieser Raum von Markus Selk, da gibt es so viel zu hören und zu sehen. Es gibt eine monumentale Klangkulisse, es gibt Wände voller Fabelwesen, Fantasy-Landschaften, psychedelischen Mustern auf den Böden, den Wänden als Videos projiziert. Mir geht es sehr oft so, und hier auch bei sogenannten immersiven Formen, dass da so eine Oberflächenreizüberflutung ist, die steht eigentlich der Reflexion eher entgegen, dieser Innenschau, steht sie entgegen, statt dass sie fördert.
Die zweite Premiere des Abends, das Stück von Ennis Marchi. Sie ist eine junge, mehrfach ausgezeichnete Dramatikerin, Autorin. Sie schreibt assoziationsreiche, wortstarke Texte. Und der Titel, wir haben das eben schon ein bisschen angedeutet, der ist ja doppeldeutig, Wunde oder auch Wunder. Da ist noch so ein R hinten dran gehängt. Um welches Thema, Herr Leibold, kreist denn dieser Text von Ennis Marchi?
Zunächst mal geht es um die Verwundbarkeit, da ist die Wunde, vor allem weiblicher Körper, die auch vielleicht dem Diktat der Selbstoptimierung ausgesetzt sind, also vom Workout bis zum Weight Watching. Und die Kehrseite dieser Selbstoptimierung ist aber auch ein Selbstverlust, und mit diesem Bezug zu sich selbst, der verloren geht, geht auch der Bezug zum Mitmenschen flöten. Also eine Passage dreht sich darum, wie Emotionen in zwischenmenschlicher Kommunikation nur noch in Emojis gepresst werden. Der Text ist, Sie haben es angedeutet, so eine Stimmenpartitur ohne Rollenzuordnung. Und Felix Rothenhäusler, der die Uraufführung inszeniert hat, der hat 4 Schauspielerinnen und Schauspieler an einen Plexiglastisch eben gesetzt, der eigentlich so ein Symbol ist für Gemeinschaft, aber die Stühle sind weggerückt, was einerseits natürlich den Corona-Regeln geschuldet ist, aber es wird eben auch Konzept, weil diese Vereinzelung der Menschen dadurch auch zum Ausdruck kommt.
Stichwort Selbstoptimierung, wir hören mal einen ganz kurzen Ausschnitt aus dieser Produktion.
Hey, na, machst du Sport? Yoga wahrscheinlich, Yoga, ja, und das verstehen viele nicht, kann diejenigen Kaloriendefizite, die es braucht, um dünn, also wirklich dünn zu bleiben gar nicht herstellen.
Oh.
Dünn bleiben verlangt nach etwas Brutalerem, nach stundenlangem Joggen, nach Cardioalarm, nach Kraftsport, nach Heimlichkeiten. Immer schön entspannt tun. Hä? Trainingsplan? Wie? Welcher Trainingsplan? Wann esse, wann verbrenne ich? Wie umgehen mit sozialen Verpflichtungen, unvorhergesehenen Überstunden oder gar Krankheit?
Sport, Kaloriendefizite, dünn bleiben, Trainingsplan. Wir haben da im Hintergrund so ein Rauschen gehört und sowas wie ein Echo oder eine zweite Stimme. Was war das? Was ist das für ein Teil, den wir da gehört haben?
Das ist eigentlich durchgängig so, weil die Darsteller über Mikroports sprechen und ihre Stimmen werden verzerrt. Also diese Entfremdung wird vielleicht auch durch die Verfremdung erzählt. Und es ist auch fast ständig so ein malender Sound, ein Soundtrack dran dabei. Mir war das ein bisschen zu bedeutungsschwer, weil dann die gallige Komik des Textes etwas verloren geht in dieser Düsternis. Andererseits hat Rothenhäusler auch tolle Einfälle. Es geht nämlich auch auf einer Ebene des Textes eben um Wunder, nicht nur um Wunden, also um die Hinfälligkeit, die sich auch mit den allerbesten Beauty die Tutorial-Tipps nicht wegschminken lässt und auch eine Hoffnung auf wundersame Heilung durch Heilige, die wie so eine ferne, fremde Erinnerung da noch aufscheint, aber die eigentlich heute einfach nicht mehr greift, weil zumindest in unserem Breiten an sowas keiner mehr glaubt. Und Felix Rothenhäusler hat ein tolles Bild. Er setzt diese Vergänglichkeit ins Bild, in dem Eisklötze auf diesem Plexiglastisch sind, die langsam tropfend dahinschmelzen. Das ist vergänglich.
Doppelpremiere an den Münchner Kammerspielen Oracle und Wunder von Enis Maci. Live aus München dieser Bericht von Christoph Leibold. Herr Leibold, Dankeschön.
Gerne geschehen.
Und am 17. Juli, schon jetzt dieser Hinweis, werden die Kammerspiele das große Olympiastadion bespielen. Ein fulminantes Finale der Intendanz von Matthias Lilienthal. Wir werden hier in Fazit darüber ausführlich berichten. Die neuseeländische Stadt Hamilton hat vor dem Hintergrund der weltweiten Antirassismusproteste die Statue ihres Namensgebers aus der Kolonialzeit entfernt. Ein Kran hob die Bronzeskulptur des britischen Militärkommandanten John Charles Hamilton vom Stadtplatz, nachdem Maori-Vertreter darum gebeten hatten. Der Stadtrat von Hamilton hatte die Statue als ein Symbol für kulturelle Zwietracht und Unterdrückung bezeichnet. Dieses einträchtige Vorgehen ist bislang wohl eher die Ausnahme. Weltweit wurden im Zusammenhang mit Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt Statuen und Denkmäler attackiert. Für manche sind sie Mahnmal, für andere Schandfleck. In Bristol zum Beispiel haben Demonstranten das Denkmal des Sklavenhändlers Edward Colston vom Sockel gestürzt und ins Hafenbecken gekippt. In Boston wurde ein Columbus-Denkmal geköpft. In Australien sind mehrere Denkmäler des britischen Entdeckers James Cook beschmiert worden. Und diese Liste ist noch viel, viel länger. Welche Debatte ist da in Fahrt gekommen? Wie sind die Argumente und auch die Emotionen zu bewerten? Darüber möchte ich nun mit Ulrike Wendland sprechen. Sie ist Landeskonservatorin, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt und sie leitet die Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Frau Wendland, guten Abend.
Guten Abend.
Denkmalstürze weltweit, was halten Sie davon?
Ich bin immer wieder erstaunt, dass Bilder noch diese Wirkung haben. Also, dass man quasi in Effigie, also in Vertretung der vermeintlich bösen Person, deren Bild für böse hält und stürzt oder verletzt oder beschmiert, also schändet. Und dass das 300 Jahre nach Beginn der Aufklärung immer wieder und immer noch so funktioniert und dass Wut offenbar ein Bild braucht und eine Handlung braucht.
Bild braucht heißt in dem Fall eine Statue braucht.
Eine Statue braucht, an der Wut sich festmachen kann oder wie in Neuseeland eben auch ein einvernehmliches Handeln. Aber es ist ja ein hochsymbolisches Handeln, wenn ich ein Bild wegnehme. Und das erstaunt mich einerseits, als Denkmalpflegerin bin ich eher bestürzt, weil ich denke, das löst kein Problem, dass man etwas zerschlägt. Denn damit nimmt man ja auch sich und späteren Generationen diesen Anstoß im wahrsten Sinne des Wortes, um zu diskutieren, um immer wieder auch neu eine Debatte zu führen.
Aber das ist ja ein Bild, das nicht irgendwo im Museum hängt oder irgendwo im Album klebt, sondern das ist ein Bild, ein Denkmal, das mitten in der Stadt oft steht, das einen jeden Tag wieder erinnert an die Geschichte. Und das ist dann doch ein Unterschied.
Das ist ein großer Unterschied und ich sehe es gerne als Denkmalpflegerin, wenn man sich anders auseinandersetzt. Und dafür gibt es ja auch Beispiele, dass eben Gegendenkmale geschaffen werden oder dass Denkmale erweitert werden, kontextualisiert werden. möglichst, das finde ich eigentlich immer das Beste, dann auch mit künstlerischem Anspruch. Das finde ich eigentlich die nachhaltigere Form der Auseinandersetzung, denn das wäre dann ja auch schon wieder das Denkmal für die Auseinandersetzung mit dem bösen kolonialen oder dem rassistischen Impetus der alten Denkmale.
Ein Gegendenkmal oder zumindest eine Erklärung, da hatten Sie auch hier bei uns im Programm darüber gesprochen, am Beispiel von Wittenberg.
Genau, in Wittenberg ist ja ein Schmährelief an der Stadtkirche mit einer antijüdischen Darstellung, die natürlich nach so vielen Jahrhunderten des Antisemitismus und dem Gipfelpunkt in den 30er, 40er Jahren auch nicht mehr unschuldig gelesen werden kann. Und schon 1988 hatten Gemeindemitglieder ein künstlerisches Gegendenkmal gesetzt, was jetzt selber wieder in der Debatte ist, ob es denn ausreicht. Und insofern ist das für mich ein gutes Beispiel, dass man eigentlich durch Denkmal und Gegendenkmal immer wieder auch die Diskussion neu führen kann. Wenn man sie zerstört, ist die Diskussion jedenfalls an der Stelle zu Ende.
Also verstehe ich Sie richtig, das Denkmal an seinem Platz belassen, aber kontextualisieren, in seiner Zeit darstellen?
Unbedingt. Also, dass man sich Gedanken macht, was könnte man ihm denn entgegensetzen? Denn wenn man einerseits auch so denkt, dass ein Bild noch eine solche Kraft hat, dann muss man ja eine Gegenkraft entwickeln können, die vielleicht auch das Böse überwindet.
Also auch akzeptieren, dass Kriegstreiber, Sklavenhändler täglich zu sehen sind in der Öffentlichkeit?
Ja, sie sollten zu sehen sein, denn nur an diesem Bild kann man ja festmachen, dass es sie überhaupt gab und dass es auch mal einen gesellschaftlichen Konsens gab, Kriege zu führen, Völker zu kolonialisieren, Sklaven zu handeln. Denn es muss ein Stein des Anstoßes bleiben, sonst vergisst man diese Geschichte. Und nur an dem Überwinden von heute als falsch erkannten Mustern kann sich ja auch eine Gesellschaft weiterentwickeln. Ich denke, die Gesellschaften, gerade die demokratischen, sind auch stark genug, das auszuhalten.
Sie haben es am Anfang gesagt, Frau Wendland, in Vertretung werden Bilder ja entfernt, gestürzt. So ein Denkmal zu stürzen ist ja, und das haben Sie damit angedeutet, ist ein symbolischer Akt, oft ja auch im Zusammenhang mit Aufruhr, ja, mit Aufstand, mit Revolution. Was bedeutet denn so ein symbolischer Fall, ein symbolischer Sturz?
Es ist natürlich das Schaffen eines neuen Bildes, also heute natürlich eines elektronischen Bildes, das dann weltweit verbreitet wird. Und ich denke, mindestens der Sturz in Bristol, aber auch der in Neuseeland, waren inszenierte Stürze. Und das Bild, was zurzeit von der Abnahme des Colston in Bristol im Netz ist, ist insofern auch wieder interessant, als es ausschließlich Weiße sind, die darauf abgebildet sind. Also steht nur ganz rechts am Rand ein Schwarzer. Also insofern kommt mir das auch eher als ein Happening oder eine Inszenierung vor, als jetzt wirklich eine Wut, die sich momentan entlädt. Es sind natürlich ganz starke Bilder, die für den Moment auch eine kurze Befriedigung geben, aber die, glaube ich, langfristig die Diskussion nicht unbedingt voranbringen.
Aber die Realität zeigt ja auch oft, dass so eine Kommentierung, eine Kontextualisierung auch an Grenzen stößt. Also zum Beispiel hier in Berlin der neue Garnisonsfriedhof in Berlin-Kreuzberg. Dort werden die Verantwortlichen für die Massaker an den Herero bis heute mit Blumen, ja, geehrt. Große Statuen sind da zu sehen und verschwindend klein dagegen ja die historische Einordnung.
Ja.
Da stimmen die Proportionen nicht.
Da stimmen die Proportionen definitiv nicht. Und ich glaube auch, dass man da sehr viel mutiger sein muss. Da müssen dann sicherlich auch Denkmalpfleger mutiger sein im Umarbeiten oder im Neuanbringen von Gegendenkmalen. Andererseits, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, dass man diejenigen, die Blumen hinlegen an die Gräber der Kolonialherren, dass man die nicht überzeugt, sondern die werden das immer weiter tun, in irgendeiner Form dieses Gedenken voranbringen. Insofern sollte man diese Diskussion bildhaft machen und nach vorne holen und nicht abtöten.
Jetzt gibt es ja noch ein weiteres Problem. Wenn so ein Denkmal gestürzt ist, dann ist das trotzdem ja nicht verschwunden, sondern es ist noch da. Wohin damit? Wieder zurück auf den Sockel oder ins Museum oder in irgendeine Katakombe?
Meistens wandern die ja dann in irgendeinen Bauhof oder in eine Katakombe und werden, wenn sie Glück haben, später gefunden. Oder beim Leninkopf hier in Berlin war er ja vergraben und wurde dann wieder ausgegraben, was ja auch alles hochsymbolisch ist. Also ich denke, wenn man sie schon stürzt, gestürzt und im Moment glaubt, nicht mehr in situ haben zu wollen, dann muss man sich wenigstens um dieses Kulturgut und aber auch um dieses Geschichtszeugnis, das das Denkmal ja immer darstellt, kümmern und muss da auch die entsprechende Fürsorge betreiben oder eben neue Formen des Ausstellens bringen. Zerstörung ist meines Erachtens eine schlechte Wahl.
Jetzt steht ja selbst zum Beispiel ein Denkmal wie von Gandhi zur Diskussion und auch Winston Churchill in London ist gefährdet, dieses Denkmal. Ist vielleicht, das wäre die Folgerung daraus, ist vielleicht auch die Zeit für personifizierte Denkmale vorbei?
Das glaube ich nicht, denn wenn ich mir sozusagen das gesamtgesellschaftliche Bedürfnis nach neuen Denkmalen für Personen ansehe, also in der Fläche, dann ist das offenbar immer noch eine wichtige Form des Gedenkens. Und ich glaube, wir müssen jetzt alle miteinander gut Acht geben, dass wir nicht zu den Obermoralisierern werden. Denn wenn ich jedwede Biografie von historischen Persönlichkeiten mit dem Wissen von heute kritisch prüfe, werde ich immer etwas finden. Und wir sollten uns nicht zum Richter der Geschichte machen. Wir sollen sie natürlich erforschen und auch alles sagen, was an Kritischem zu sagen ist. Aber zum Richter, wer jetzt eine moralisch einwandfreie Person ist, dürfen wir uns nicht machen. Da, wer hat dieses Recht?
Sagt Ulrike Wendland, Landeskonservatorin in Sachsen-Anhalt und Leiterin der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Frau Wendland, Dankeschön.
Gerne.
Es gibt Nachrichten, die ziehen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit für einige Zeit auf sich. Dann verschwindet ein Thema manchmal so schnell von der Agenda, wie es dort draufgekommen ist. Umso wichtiger ist es, Themen, die die Welt bewegen, auch dann noch zumindest punktuell zu verfolgen, wenn sie denn aus den Schlagzeilen verschwunden sind. Beispiel Hongkong. Wir lernen jetzt einen eindrucksvoll starken Verleger kennen. Er heißt Jimmy Lai. Er hat viel Geld und durchaus Einfluss und er hat mächtige Gegner, die Festlandchinesen nämlich. Steffen Wurzel hat den unbeugsamen Jimmy Lai getroffen.
香港警方 4月 18号 以涉嫌非法集结罪等罪名拘捕了黎智英、李柱铭等15人。
Chinas staatlicher Fernsehsender CCTV berichtete Mitte April ausführlich über Jimmy Lai. Genauer gesagt über die Festnahme des 71-Jährigen. Der Vorwurf der Behörden, Lai habe in Hongkong mehrere nicht genehmigte Demonstrationen und Versammlungen mitorganisiert, gemeinsam mit 14 weiteren Aktivistinnen und Aktivisten. Im Bericht des chinesischen Staatsfernsehens wird dieser Vorwurf als erwiesen dargestellt. Der CCTV-Sprecher verliest minutenlang eine schriftliche Erklärung der chinesischen Behörden zum Thema. Die Unschuldsvermutung und viele andere Elemente von Rechtsstaatlichkeit gibt es in Festlandchina nicht. Kurz nach seiner Festnahme kommt Jimmy Lai im April wieder auf freien Fuß mit Auflagen. Er darf zum Beispiel die Sonderverwaltungsregion Hongkong bis auf Weiteres nicht verlassen. Er werde weiterkämpfen bis zum Schluss, sagt der exzentrische Verleger im Gespräch mit der ARD. Egal, was Chinas Führung mit ihm vorhabe, weil er ohnehin nicht wisse, was genau auf ihn zukomme. Der Hongkonger Jimmy Lai verkörpert vieles, wofür die autonom regierte Stadt im Süden von China berühmt und berüchtigt ist. Geboren wurde er Ende 1948 in der chinesischen Provinz Guangdong. Ein Jahr später kamen die Kommunisten an die Macht und gründeten in Peking die Volksrepublik China. Es kam zu verheerenden Hungersnöten. Um diesen zu entkommen, flüchtete Jimmy Lai nach eigenen Angaben im Alter von 13 nach Hongkong auf eigene Faust, wie es heißt. An Bord eines kleinen Bootes setzte er von Guangdong ins damals britische Hongkong über. In den folgenden Jahrzehnten legte Lai Chi-ying, so sein chinesischer Name, eine typische Hongkonger Karriere hin. Vom Tellerwäscher zum Millionär bzw. vom Klamottenfabrikarbeiter zum milliardenschweren Textilunternehmer und zum einflussreichen Medientycoon. 2 Jahre vor der Übergabe Hongkongs an China gründete Jimmy Lai im Jahr 1995 die Tageszeitung Apple Daily. Bis heute gilt die Zeitung als Sprachrohr des prodemokratischen politischen Lagers in der Stadt. Und ihr Verleger Jimmy Lai ist einer der lautesten Kritiker der Staats- und Parteiführung in Peking. Das von ihr auf den Weg gebrachte Sicherheitsgesetz für Hongkong bezeichnet Lai als schockierend.
Das Gesetz wird Hongkong zerstören. Denn ohne Rechtsstaatlichkeit wird unser Status als internationales Finanzzentrum zerstört. Die Hongkonger Geschäftswelt wird keinen Schutz mehr haben. Es wird nur noch die Möglichkeit geben, Behördenmitarbeiter zu bestechen. Das wäre dann wie in Festlandchina.
China.
Aus seinem Hass auf die kommunistische Führung in Peking macht Jimmy Lai keinen Hehl. Das hat den 71-Jährigen in Festlandchina zum offiziellen Staatsfeind gemacht. Die staatlichen Medien in China bezeichnen Jimmy Lai inzwischen als Mitglied einer Viererbande, einer Gruppe von vier einflussreichen Hongkongerinnen und Hongkongern, die die teils gewaltsamen Straßenproteste vergangenes Jahr angezettelt haben sollen. Schweigen wolle er trotzdem nicht, sagt Jimmy Lai.
Since very long I stopped to be frightened by fear.
Ich habe schon lange aufgehört, mich von Angst leiten zu lassen. Was die Kommunisten sehr geschickt machen, ist Angst erzeugen, um andere zu unterwerfen. Wenn ich jedes Mal über die Konsequenzen nachdenken würde, nur weil ich Angst habe, dann könnte ich nichts mehr tun und nichts mehr sagen.
Jimmy Lai macht stattdessen genau das Gegenteil. Mit seiner Zeitung Apple Daily geht er medial in die Offensive. Sowohl die gedruckte Version der Tageszeitung als auch die sehr erfolgreichen Online-Angebote berichten kritischer denn je über den steigenden Einfluss der chinesischen Zentralführung auf Hongkong. Das hat wirtschaftliche Folgen. Staatliche Stellen und staatsnahe Firmen in Hongkong schalten schon seit längerem keine Werbung mehr in Jimmy Lais Medien. Auf Druck der Führung in Peking, wie er sagt.
I think we are losing a lot of money. So it's a very difficult business.
Wir verlieren eine Menge Geld. Es ist also ein sehr schwieriges Geschäft. Aber wir müssen trotzdem weitermachen. Allein schon, weil wir die Verantwortung gegenüber dieser Gesellschaft haben. Wir sind nach wie vor die größte Zeitung mit den meisten Lesern. Wenigstens sind wir hier die Stimme des Volkes. Das ist wichtig für Hongkong. Wir machen also weiter.
Die Menschen in Hongkong hätten angesichts des steigenden Drucks aus Peking nur noch zwei Möglichkeiten, sagt Jimmy Lai. Entweder auswandern oder bleiben, um zu kämpfen. Er habe sich für Letzteres entschieden. Bis zum letzten Tag werde er kämpfen.
Myself is going to stay and fight to the last day.
Steffen Wurzel hat den unbeugsamen Jimmy Lai in Hongkong getroffen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Nach dem Rückzug von Schriftsteller Jörg Bernig hat der Radebeuler Stadtrat dessen Mitbewerberin Gabriele Lorenz zur Kulturamtsleiterin gewählt. Die Entscheidung für die aus dem Erzgebirge stammende 58-Jährige fiel laut Mitteilung mit großer Mehrheit. Die Romanistin, Germanistin und Ethnologin ist bisher als Sachgebietsleiterin für Kultur, Tourismus und Marketing der Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz tätig und soll das neue Amt so bald wie möglich antreten. Der Stadtrat hatte den von Kritikern der neurechten Szene zugeordneten Bernig im Mai mutmaßlich mit den Stimmen von AfD und CDU gewählt. Nach öffentlichem Protest hatte Oberbürgermeister Wensche Tage später auf der Grundlage der sächsischen Gemeindeordnung Widerspruch eingelegt und die Entscheidung dem Stadtrat zur Prüfung vorgelegt. Wenige Tage vor der neuerlichen Wahl hatte Bernig schließlich seinen Verzicht erklärt. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Oscar-Gala im kommenden Jahr verschoben. Das gab die Filmakademie in Beverly Hills bekannt. Statt wie geplant am 28. Februar wird die Trophäenshow erst am 25. April stattfinden. Katharina Wilhelm.
Die Nominierungen für die Filmpreise sollen am 15. März kommenden Jahres verkündet werden. Die Filmindustrie hat wegen der Coronavirus-Krise einige Rückschläge hinnehmen müssen. Zahlreiche Filmdrehs mussten abgebrochen werden, Kinopremieren wurden verschoben. Die Branche rechnet mit einem Milliardenverlust für das laufende Kinojahr. Erst vor kurzem hatte die Oscar-Akademie mitgeteilt, dass bei der kommenden Oscar-Verleihung auch Filme in die Auswahl genommen werden, die nie im Kino waren, sondern ausschließlich bei Streamingdiensten zu sehen sind. Ein absolutes Novum für die Oscars.
Und auch die Eröffnung des Oscar-Museums in Los Angeles wurde verschoben auf den 30. April 2021. Das Kinderspiel des Jahres ist heute ausgezeichnet worden. Die drei Nominierten wurden von einer unabhängigen Jury von Fachjournalisten aus über 110 aktuellen Gesellschaftsspielen ausgewählt. Wegen der Corona-Pandemie verriet der Kinderspielkoordinator Christoph Schlewinski den Gewinner diesmal per Livestream.
Normalerweise würden mir jetzt Kinder dabei helfen, diesen Preis zu verkünden. Haben wir nicht. Also haben wir uns was anderes überlegt. Und zwar wahnsinnige Special Effects. Und das Kinderspiel des Jahres 2020 ist Speedy Roll von Urtis Schulinskas.
Das Geschicklichkeitsspiel Speedy Roll für Kinder ab 4 Jahren habe die Jury unter anderem mit seiner wunderschönen Geschichte und dem guten Material überzeugt. Nominiert waren zudem das Reaktionsspiel Foto Fisch sowie das Einschätzspiel Wir sind die Roboter. Die Vereinten Nationen haben ein Kinderbuch über das Leben während der Corona-Pandemie veröffentlicht. In dem englischsprachigen Büchlein From My Window, auf Deutsch also Aus meinem Fenster, geht es zum Beispiel darum, wie Kinder weltweit ihre Verwandten und Freunde vermissen und mit welchen Aktivitäten sie sich daheim ihre Zeit vertreiben. Das Buch wurde jetzt in New York vorgestellt und steht auf der Webseite der Vereinten Nationen zum kostenlosen Download bereit.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Es hat Jahrzehnte gedauert, doch inzwischen haben immer mehr Institutionen und Firmen ihre Verstrickung in die Nazizeit wissenschaftlich aufgearbeitet. Die Darstellung totalitärer Politik, die eben alle Lebensbereiche durchdrungen hat, die Auswirkungen hatte auf alle Menschen. Vor gut einer Woche haben wir hier in Fazit von der Erweiterung der Dauerausstellung im BMW-Museum in München gehört. BMW wurde zu einer der wichtigsten Rüstungsschmieden der Nazis. Das wird jetzt im Museum auch thematisiert. Jetzt wollen wir über die Rolle der staatlichen Kunstsammlungen Dresden und über ihre institutionelle Vergangenheit im Nationalsozialismus sprechen. Ein entsprechendes Forschungsprojekt wurde jetzt abgeschlossen. Maßgeblich mitentwickelt und an dem Projekt mitgearbeitet hat die Kunsthistorikerin Karin Müller-Kelving, die jetzt in Dresden am Telefon ist. Frau Müller-Kelving, guten Abend.
Guten Abend.
Welche Fragen standen denn im Mittelpunkt Ihrer gut dreijährigen Forschung?
Den Mittelpunkt bildeten die Biografien von etwa 90 Direktoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und auch Restauratoren, die Verantwortung für die einzelnen Sammlungen in Dresden übernommen haben. Die Frage war, wie agierten diese Personen, wie systemnah waren sie, wie verliefen ihre Karrieren vor 1933 und nach 1945. Daneben haben wir den Aufbau der staatlichen Sammlung untersucht, zu denen damals wesentlich mehr Museen und Institutionen gehörten als heute zu den staatlichen Kunstsammlungen, und zwar auch die naturwissenschaftlichen Sammlungen und die Sächsische Landesbibliothek. Es wurde deren Personalstruktur untersucht und wissenschaftliche Aktivitäten, wie beispielsweise auch die Vermittlungsarbeit.
Was können Sie denn zeigen an diesen Biografien? Ich vermute mal, da geht es nicht nur um Schlüsselfiguren, die Sie da erforscht haben.
Nein, aber ich würde Ihnen gerne eine Schlüsselfigur vorstellen, und zwar den NS-affinen Fritz Fichtner, der zunächst Lehrer wurde, dann Kunsthistoriker wurde, 1929 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in die Porzellansammlung kam, 1933 in die NSDAP eintrat und dann sofort Direktor wurde der Porzellansammlung und auch des Kunstgewerbemuseums. Und sicherlich auch aufgrund seiner Parteimitgliedschaft dann zusätzlich zu den beiden Direktorenämtern 1937 zum Referenten für die staatlichen Sammlungen im Sächsischen Ministerium für Volksbildung ernannt wurde. Damit also gewissermaßen eine Generaldirektorenfunktion hatte, ohne das je nominell gewesen zu sein. Und im direkten Kontakt stand zum Reichsstatthalter in Sachsen und auch zum kommissarischen Leiter des Ministeriums.
Der hat also eine Blitzkarriere gemacht, so könnte man das vielleicht umschreiben. Wie hat er denn jetzt die Ideologie oder die Politik ins Museum, in die tägliche Arbeit eingebracht?
Es gibt bei ihm speziell auch einige Beispiele. Er hat 1944 noch eine Ausstellung gemacht, obwohl die Porzellansammlung komplett leergeräumt war, um die Objekte zu schützen, indem er die Industriekontakte, die er hatte, genutzt hat und aktuelle industrielle Produktion von den Porzellanwerken ausgestellt hat in der Porzellansammlung in Dresden. Und dahinter steht natürlich der nationalsozialistische Auftrag, an der Heimatfront aktiv zu sein, das Volk abzulenken, zu unterhalten, zu motivieren mitten im Krieg.
Die Dresdner Kunstsammlung, das ist ein Museumsverbund. An welchen Museen waren denn die Nazis besonders interessiert?
Bestimmt an der Gemäldegalerie. So haben die beiden sicher bekanntesten Museumsdirektoren von Dresden, Hans Posse und sein Nachfolger Hermann Voss, den Auftrag erhalten, von Hitler persönlich als Sonderbeauftragte für das Führermuseum in Linz Ankäufe zu tätigen, eine Sammlung zusammenzutragen. Allerdings war dieser Auftrag, der Sonderauftrag, an sie personell gebunden, nicht an die Institution. Und damit wurde durch die Person von Posse und von Voss die Gemäldegalerie quasi als Organisator mit in diesen Sonderauftrag einbezogen. Und Dresden übernahm eine wichtige Funktion als Drehscheibe im NS-Kunstraub. Allerdings waren die staatlichen Sammlungen selbst in ihrer Gesamtheit weit weniger in das NS-System involviert, als dadurch anzunehmen gewesen wäre.
Sie haben gesagt, Frau Müller-Kelving, dass Sie nicht nur die Zeit zwischen 33 und 45 untersucht haben, sondern auch die Zeit nach 45. Und da stellt sich natürlich die Frage, gab es da ausschließlich Brüche oder gab es da auch sowas wie Kontinuitäten?
Es gibt beides. Kehren wir zurück zu meinem Beispiel Fritz Fichtner, der im Mai 1945 sehr schnell Dresden verlassen hat und dann später eine Karriere als Universitätsprofessor für Kunstgeschichte in Bamberg und Erlangen machen konnte. Es gibt aber auch Brüche, wie zum Beispiel bei den jüdischen Mitarbeitern, die 1933 entlassen wurden und die Deutschland verlassen mussten.
Wie muss ich mir jetzt diese Forschungsarbeit vorstellen? Sie sind ins Archiv gestoßen, haben diese Biografien recherchiert?
Ja, ich war in verschiedenen Archiven unterwegs, zum Beispiel in den staatlichen Sammlungen, in den staatlichen Kunstsammlungen, im Hauptstaatsarchiv in Dresden, im Bundesarchiv in Berlin, also in einer ganzen Reihe von Archiven. Dazu wurde Sekundärliteratur gelesen und eine sehr detaillierte Erforschung der Tageszeitung betrieben.
Und das Ganze im Team dann auch?
Das Ganze auch in einem sehr kleinen Team, unter der Leitung von Gilbert Lupfer an den Kunstsammlungen.
Gab es denn, Frau Müller-Kelving, gab es Überraschungen, Dinge, die Sie herausbekommen haben durch Ihre Forschung, mit denen Sie überhaupt nicht gerechnet haben?
Wir hätten nicht damit gerechnet, dass nur 3 jüdische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen worden sind, also nur 3 jüdische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfindig gemacht werden konnten. Das erscheint relativ wenig. Allerdings muss man das in Relation setzen zur Größe der jüdischen Gemeinde in Dresden, die wesentlich kleiner war als beispielsweise in Berlin. Und ich konnte eine Biografie zusammenstückeln aus bisher 2 Biografien. Und zwar einer der Mitarbeiter der Bibliothek, Ulrich Dänert, arbeitete nach 1945 zunächst freischaffend, dann in einer Anstellung beim Landesamt für Denkmalpflege als Spezialist für historische Orgeln. Das war auch eine große Überraschung.
Warum haben Sie diese Forschungsarbeit Ende 2016 begonnen? Warum dieser Zeitpunkt? Man könnte ja sagen, sowas hätte man ja auch 10 Jahre früher machen können oder 20 Jahre früher.
Ja, 20 Jahre früher startete die Provenienzforschung und das Projekt, was jetzt erst zu Ende gegangen ist, zu den Personen, ist unmittelbar mit der Provenienzforschung, die in den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden ja vorbildhaft auch erledigt wird, verbunden. Die Provenienzforschung widmet sich vor allem der Erforschung der Biografien von Objekten, aber die Objekte wandern nie von einem Punkt in die nächste Sammlung allein, sondern damit sind immer Personen und ihre Handlungen verbunden. Und da lag es sehr nahe, dass auch die Personen und ihre Biografien unbedingt erforscht werden müssen.
Die Kunsthistorikerin Karin Müller-Kelving, sie hat das Forschungsprojekt mitentwickelt und maßgeblich daran mitgearbeitet. Zwischen Kunst, Wissenschaft und Politik, Museen im Nationalsozialismus, die staatlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft in Dresden und ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter. Frau Müller-Kelving, Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.
Er war Kolumnist, Übersetzer, Rezitator und Erzähler seiner eigenen Alltagsgeschichten, Harry Rowohlt, ein echtes Original. Heute vor 5 Jahren ist er im Alter von 70 Jahren in seiner Geburtsstadt Hamburg gestorben. Einem Millionenpublikum wurde Harry Rowohlt in der Rolle eines Obdachlosen in der Fernsehserie Lindenstraße bekannt. Ein erinnernder Nachhall nun von Tobias Wenzel.
Ich wurde in der Hochallee 1 in Hamburg, also in Hamburg 13, geboren im Luftschutzkeller als 10-Monatskind, weil immer wenn ich so weit war, war wieder Fliegeralarm und da dachte ich, ich bin doch nicht doof.
Scherzte Harry Rowohlt einmal, um dann ernst zu erzählen, dass er bei einer Geburt im Krankenhaus vielleicht von den Nazis ermordet worden wäre, weil seine Mutter keinen Arier-Nachweis hatte.
Wenn ich irgendwo reinkomme, sage ich als allererstes, nein, ich habe nichts mit dem Rowohlt Verlag zu tun, nein, ich habe nicht abgenommen, ja, ich spiele bei der Lindenstraße mit. Da ist dann was für jeden Geschmack dabei.
Wie gern würde man Harry Rowohlt noch einmal live erleben, diesen Eigenbrötler im besten Sinne des Wortes. Er wollte nicht darauf reduziert werden, der Sohn des Verlagsgründers Ernst Rowohlt zu sein. Anfangs hatte der Sohn allerdings noch selbst eine Ausbildung zum Verlagsbuchhändler gemacht. Bei Suhrkamp lernte er den Verleger Siegfried Unselt kennen und schätzen. Damals masturbierte im Gebäude gegenüber vom Frankfurter Verlagssitz jeden Vormittag ein geistig zurückgebliebener Mann am Fenster.
Wir guckten da auch schon lange nicht mehr hin. Und Fräulein Darfinger aus dem Vertrieb sah das mal, als sie aus dem Fenster guckte und rief die Polizei. Und da hat Unselt sie zur Sau gemacht. Hat gesagt, solche Menschen brauchen zwar Hilfe, aber sicher nicht polizeilicher Natur. Und wenn Sie das nicht kapiert haben, dann sind Sie bei Suhrkamp im falschen Laden. Das fand ich sehr anständig von ihm.
Auch Harry Rowohlt hatte Anstand und Haltung. 5 Jahre nach seinem Tod vermisst man seine Stimme mehr denn je. Zwischen rechtem Hass hier und politischer Korrektheit dort täte heute der Menschenfreund Rowohlt gut, der frei nach Schnauze redet. Dieser begnadete, schrullige Erzähler, der aussah wie Karl Marx und leidenschaftlich gerne rauchte und trank. Seine Lese- und Erzählabende musste er aber schließlich von Schausaufen mit Betonung in Betonung ohne Schausaufen umbenennen, weil er an Polyneuropathie erkrankt, keinen Alkohol mehr trinken durfte.
Polyphilneuronarpathie tot. Eine Krankheit, die ich nur empfehlen kann. Erstens merkt man nicht mehr, wenn man kalte Füße hat. Und zweitens kann man wunderbar Benefizveranstaltungen abblocken.
Ohne den Kontakt zum Publikum, sagte er einmal, wäre er als Übersetzer regelrecht vereinsamt. Mehr als 150 Bücher hat Harry Rowohlt aus dem Englischen übertragen, oft kongenial, einige behaupten sogar besser als das Original. Meist komische oder tragikomische Texte, von Flann O'Brien über Frank McCourt bis David Sedaris. Daraus und aus seinen Kolumnen las er dann vor, wobei das anekdotische Abschweifen, sein zur Kunstform entwickeltes Markenzeichen, mindestens genauso wichtig war. So erzählte er einmal, wie ihn eine Münchner Freundin in einem Hamburger Lokal fragte, wo die Toilette sei, sie wolle koksen.
Da habe ich gesagt, das kannst du getrost hier am Tresen machen, hier weiß niemand, was das ist. Na gut, sagte sie, auf deine Verantwortung, dann hat sie es sehr fachmännisch, so mit Spiegel und Rasierklinge und so und dann 4 wunderbar säuberliche Linien auf den Tresen gelegt, die wir dann mit einem zusammengerollten, wirklich wie im Kino zusammengerollten 100-Markschein reingezogen haben. Und dann kam Gretchen, die Wirtin, die das sah, zu und sagte, ja, so ein Scheißwetter, das Einzige, was hilft, ist ordentlich Emsersalz schnupfen. Der einzige Grund, Honig zu machen, ist, damit ich ihn essen kann,
sagt Puh der Bär. Das gleichnamige Buch von A.A. Milne übersetzte Rowohlt und sprach es Ende der 80er als Hörkassette ein. Wohl auch, weil sich der große Mann mit der Brummbärstimme mit dem fiktiven kleinen Brummbär identifizierte. Puhs Corner, Meinungen eines Bären von sehr geringem Verstand, hieß Rowohlts Kolumne in der Zeit. Wie würde Harry Rowohlt wohl auf die Corona-Krise reagieren? Vermutlich mit skurrilen Beobachtungen und indem er eine mit Puh dem Bär bedruckte Schutzmaske trüge. Er, der überzeugte Gewerkschaftler, der in der Fernsehserie Lindenstraße den Penner Harry spielte, hätte sicher auch die Obdachlosen im Blick gehabt, die in Zeiten von Mindestabständen weniger Geld bekommen. Da hätte Harry Rowohlt wohl entsprechend mehr gegeben.
Auf dem Frankfurter Hauptbahnhof fragt mich ein Mann, haben Sie mal 80 Cent? Ich gebe ihm eine 2-Euro-Münze, er betrachtet sie und sagt, na gut.
Harry Rowohlt, heute vor 5 Jahren ist er gestorben. Als Vorleser und Erzähler kann man ihn eindrucksvoll auch nach wie vor auf Hör-CDs erleben. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Gewalttätige junge Männer werden das Sagen haben. Die werden dann die Regeln aufstellen, einschließlich denen in euren Gegenden. Ihr werdet nicht hier leben wollen, wenn das passiert. Das ist O-Ton Tucker Carlson, Moderator des TV-Senders Fox News, zitiert von Jürgen Schmieder in der Süddeutschen, gefolgt von Rachel Maddow vom TV-Konkurrenten MSNBC, fast gleichzeitig und ähnlich besorgt, wie Schmieder bemerkt. Die Soldaten sind bewaffnet, sie tragen Schutzausrüstung und Bajonette. Helikopter führten ein Spektakel der Stärke auf. Das ist eine Taktik des Militärs bei Schlachten, um Aufständische zu zerstreuen. 2 die gleiche Szene. Carlson und Maddow, meint Jürgen Schmieder, wollen den Sorgen, vor allem aber den Ängsten ihrer Zuschauer eine Stimme geben. Aber klingt es nicht so, als würden sie diese Sorgen erst in den Köpfen ihrer Zuschauer manifestieren? Schmieder spricht von der Illusion von Objektivität im Journalismus. Mit Objektivität ist es aber auch sonst nicht so weit her, wie es die Gesellschaft immer schon gern hätte, etwa wenn sie Statuen aufstellt, wie die des Sklavenhändlers Edward Colston in Bristol, sie wieder umwirft, wie es Colston gerade widerfahren ist, und dann womöglich wieder aufstellt, wie vom Street-Art-Künstler Banksy vorgeschlagen. Allerdings In gekippter Position wie kurz vor dem Sturz, mit vier durch Masken unkenntlich gemachten Protestlern, ebenfalls in Bronze, die das Standbild mit Seilen vom Sockel zerren. Das kolportiert Stefan Trings in der FAZ. Er warnt vor der Verwechslung von Bildern des Bösen mit dem Bösen selbst. Tatsächlich dürften uns im Umgang mit Straßennamen, Denkmälern, aber zum Beispiel auch mit Büchern noch einige Debatten bevorstehen, was absolut zu begrüßen ist und nichts mit dem Agieren von neuen Jakobinern zu tun hat, auch nicht mit fanatischem Bildersturm, schon gar nicht sind die Taliban unter uns, wie der emeritierte Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz in der Welt schwadroniert. Was Bolz akut erregt, ist, dass sich der Hass auf die alten weißen Männer nun auf die alten weisen Männer konzentriere. Auf einen, um genau zu sein, aber den Plural braucht es für den müden Karlauer. Es geht um Immanuel Kant und rassistische Passagen in dessen Werk. Mit dieser Diskussion, warnt Bolz, steht das Schicksal des okzidentalen Rationalismus auf dem Spiel. Um es sich dann doch arg einfach zu machen, mit der Unterstellung, die Kritiker seien bloß zu faul, Kant zu lesen, was, wie er zugibt, sehr anstrengend ist. Während diese Unterstellung kaum satisfaktionsfähig ist, gibt Jan Köweler in derselben Welt einiges zum Fall Kant zu bedenken. Er meint, wer fordere, Kant jetzt aufgrund gemeinhin bekannter Passagen zu bannen, habe den Geist der Aufklärung nicht verstanden. Er wundert sich, dass solche Forderungen ausgerechnet von Historikern kommen. Ist es nicht eine Binse der Disziplin, fragt er, Persönlichkeiten der Geschichte nach den Maßstäben ihrer Zeit zu messen und nicht nach unseren? Reicht es nicht, fragt er weiter, sich von Kants Beispiel eine Lektion in der grundlegenden Ambivalenz der Welt erteilen zu lassen? Noch 1951, führt Köweler fort, behauptete Hannah Arendt, die, Zitat, Rassen Afrikas und Australiens zeugten von einer, Zitat, katastrophenhaften Einförmigkeit ihrer Existenz. Von einem Arendt-Denkmalsturz hat man noch nicht gehört, setzt Köweler nach. Wohl nicht nur, weil sie so häufig als Galionsfigur des Antitotalitarismus herhalten muss, sondern vor allem, weil es von ihr, in Klammern, noch keine Denkmäler gibt. Stefan Trings führt in seinem FAZ-Artikel zur Denkmalsturzbewegung noch das Beispiel an, vor dem englischen Parlamentsgebäude sei auch die Statue Mahatma Gandhis tätlich angegriffen worden. Der Grund, warum die Angreifer den Friedensaktivisten in Bronze angingen, sei, dass man ihn mit historisch schuldigen Personen verwechselt habe. Uns scheinen da, wie gesagt, noch einige sehr grundlegende Debatten bevorzustehen. Und zwar nicht zuletzt, damit die wichtigen, hilfreichen und zukunftsweisenden Aspekte der Aktionen dieser Tage nicht pauschal in Misskredit geraten.
Der Blick in die Feuilletons war das von Hans von Trotha. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Guten Abend.